Podcast von der Kulturstiftung der Länder.
Einen wunderschönen Tag wünsche ich mit diesem Podcast aus der fünften Jahreszeit. Sie hörten den Furtwanger Narrenmarsch, jenen Marsch, zu dem sich in manchen Orten zur schwäbisch-alemannischen Fastnacht die Narren beim Fastnachtsumzug in Bewegung setzen. Nebenbei ist die Narrenzunft Furtwangen eine der traditionsreichsten Zünfte in der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte. Diese Vereinigung hat sich vor rund 10 Jahren um die Aufnahme der schwäbisch-alemannischen Fastnacht in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes bemüht und war dabei erfolgreich. Und jetzt geht sie der Frage nach, was bedeutet das eigentlich? Was passiert mit einem Brauch, der plötzlich immaterielles Kulturerbe ist? Wie reagieren die AkteurInnen dieses Brauches auf eine solche Auszeichnung? Verändert die Auszeichnung die kulturelle Ausdrucksform oder wie kann man ein solches Kulturerbe erfolgreich weiterentwickeln? Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Frau Sarai Peredes von der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und verantwortlich für dieses Projekt, das vom Baden-Württembergischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und der Kulturstiftung der Länder gefördert wird. Guten Tag, Frau Peredes.
Guten Tag, Herr Möck.
Jetzt sprechen wir heute an einem Fastnachtsfreitag miteinander und wir haben eine Corona-Pandemie. Wie verbringt jemand, der hauptberuflich mit Fastnacht zu tun hat, in diesem Jahr diese Fastnachtstage?
Also ehrlich gesagt sehr viel am Laptop und am Telefon natürlich. Und das ist natürlich etwas sehr Trauriges für unsere Zünfte, dass die Fastnacht ausfällt. Aber andererseits, also der wissenschaftliche Teil von mir, sage ich mal, ist auch sehr interessiert an der Fastnacht, so wie sie jetzt stattfindet, weil es natürlich ganz spannend zu sehen ist, was sich die Zünfte jetzt ausdenken und was sie alternativ anbieten oder machen.
Haben Sie denn schon an Angeboten teilgenommen? Ich habe gesehen, es gibt digitale Fastnachtsumzüge in diesem Jahr im Netz.
Tatsächlich habe ich sie mir mal angeschaut, aber vor allem sammle ich natürlich das, was die Zünfte machen. Es gibt eine ganze Breite, also die machen wirklich viel von lustigen Videos oder über virtuelle Fastnachtsumzüge. Es gibt bestimmte Care-Pakete, die sie sozusagen verschicken. Da ist ganz viel dabei, da ist ganz viel Kreativität. Es ist jetzt auch ein Podcast entstanden, direkt von den Zünften selber, eben aus dieser Corona-Krise heraus, dass man eben auch irgendwas darstellen möchte. Und ja, es gibt sehr viel Spannendes zu sehen zurzeit.
Vielleicht erklären Sie uns mal, was ist denn eigentlich die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte? Was machen Sie und welche Zünfte sind bei Ihnen zusammengefasst?
Also die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, kurz VSAN, ist der älteste Interessenverband von Narrenzünften oder von der schwäbischen alemannischen Fastnacht überhaupt. Der hat sich 1924 gegründet und zwar nach einer ganz langen Fastnachtspause von fast 10 Jahren. Und der hat sich gegründet praktisch, um die Fastnacht zu schützen und auch wieder aufleben zu lassen. Und das ist einer von 14 Verbänden, von so großen Verbänden, die schwäbisch-alemannische Fastnacht feiern, aber eben der älteste von denen. Und er besteht aus 68 Mitgliedszünften.
Und jetzt haben Sie sich beworben um ein Projekt zur Forschung und Dokumentation der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Was ist genau der Inhalt dieses Forschungsprojektes und welches Ziel hat das?
Bisher ist es ja so, dass wenn eine kulturelle Ausdrucksform ausgezeichnet wurde zum immateriellen Kulturerbe, dann hat man das bekommen und dann war es das. Aber ganz selten hat man gefragt, ja, welche Erwartungen sind denn daran verknüpft und was wollen die Akteure selber von dieser Auszeichnungen? Was sind die Wünsche und Hoffnungen, vielleicht auch Befürchtungen? Und genau dem möchte das Projekt auf den Grund gehen.
Als damals dieser Antrag bei der UNESCO eingereicht wurde, da haben Sie ja irgendwie formuliert, was das eigentlich ist, schwäbisch-alemannische Fastnacht, auch in Abgrenzung von anderen Formen der Fastnacht oder des Karnevals. Wie definiert man sowas eigentlich, was da geschützt werden soll? Gibt es da Kriterien auch, nach denen dieses Kulturerbe-Logo vergeben wird?
Ja, die gibt es. Und zwar ist es ja so, der rheinische Karneval und die schwäbisch-alemannische Fastnacht haben ja sehr ähnliche oder eigentlich die gleichen Ursprünge. Tatsächlich haben sich aber verschiedene Formen herausgebildet, die auch verschiedene Merkmale haben. Und die schwäbisch-alemannische Fasnacht hat auch ganz bestimmte Merkmale, an der man sie erkennt praktisch. Und eins von den Merkmalen ist zum Beispiel die Vollmaskierung, dass sozusagen das ganze Individuum hinter der Maske und der Verkleidung verschwindet. Und auch die sehr enge Ortsbezogenheit der schwäbisch-alemannischen Fasnacht ist ein ganz wichtiges Kriterium.
Wo gibt es denn überhaupt schwäbisch-alemannische Fasnacht?
Also im ganzen Südwesten Deutschland feiert man schwäbisch-alemannische Fasnacht und auch im Norden der Schweiz. Ganz genau sind es die Gegenden am Hochrhein. Das ist der gesamte Bodenseeraum, der Hegau, die Baar, auch der obere Neckar, eigentlich auch ganz Oberschwaben und auch der südliche und mittlere Schwarzwald und auch sehr weite Teile eben der deutschsprachigen Schweiz. Und da auch mit einem Schwerpunkt in der March, also in der Innenschweiz, vor allem auch in den katholisch geprägten Kantonen.
Wenn ich jetzt den Fernseher anschalte in diesen Tagen, dann sehe ich zwar keine Live-Veranstaltung, aber Veranstaltungen aus dem Gürzenich in Köln, aus Aachen, aus Düsseldorf. Diese Prunksitzungen, die gibt es offenbar in der schwäbisch-alemannischen Fasnacht nicht.
Nein, das ist gerade ein ganz spezielles Kriterium, sage ich mal, des Rheinischen Karnevals. Und zwar ist es so, die haben, wie gesagt, beide gemeinsame Ursprünge. Aber tatsächlich ist es so, dass da eine Wandlung stattgefunden hat. Und zwar im Zuge der Romantik hat sich praktisch das Bürgertum immer mehr für die Fastnacht interessiert. Davor war das eigentlich eine Sache, die hat man auf der Straße gefeiert. Das haben die bildungsferneren Schichten gefeiert. Und damit wollte das gebildete Bürgertum eigentlich nichts zu tun haben. Aber wie gesagt, mit der Romantik hat man gedacht, das ist ja doch etwas ganz Spannendes und hat diese Formen praktisch übernommen und veredelt, also weg von der Straße gebracht. Man hat diesen ganzen, in deren Augen groben Mummenschatz praktisch geglättet und hat eben Prunksitzungen entwickelt und ganz, also es sind praktisch veredelte Feierformen. Und so ist der Rheinische Karneval etwa um 1823 entstanden.
Aus dem Rheinland kennt man die Weiberfastnacht, dann kennt man die Umzüge, dann kennt man die Prunksitzungen. Was ist denn so charakteristisch für die Fastnacht in Ihrer Region?
Sag mal, so im Karneval, da ist es ja so, dass man sich jedes Jahr neu verkleidet. Dass man praktisch das Individuum selber verkleidet sich und verändert sich. In der schwäbischen alemannischen Fastnacht aber tritt praktisch das Individuum in die Gruppe wieder zurück, weil da auch alle sehr ähnliche Masken haben. Also man verschwindet praktisch in der Gruppe. Und ich glaube, das ist ein ganz zentrales Merkmal, was die schwäbisch-alemannische Fastnacht auch vom Karneval unterscheidet.
Wo ich jetzt mal unterstelle, da geht ein ganz großer Teil der Vorfreude flöten, weil der Kölner, der fragt sich ja ein halbes Jahr lang, als was gehe ich denn eigentlich in diesem Jahr? In der schwäbisch-alemannischen Fastnacht ist das ja immer einigermaßen ähnlich. Man hat seine Maske, die hat man möglicherweise von seinem Vater oder Großvater schon geerbt und die sieht aber auch ähnlich oder sogar identisch aus wie die Maske derer, die von der gleichen Zunft auf der Straße mit mir laufen.
Ja, aber langweilig wird es den Narren tatsächlich überhaupt nicht. Die freuen sich das ganze Jahr darauf, also die fünfte Jahreszeit, das kann sich ein Außenstehender kaum vorstellen. Die Leute fiebern diesem Termin entgegen, die sind total aufgeregt. Und wenn es dann wirklich auch losgeht mit der schwäbisch-alemannischen Fasnacht, dann stehen die Menschen da, erwachsene Menschen, und Tränen rollen ihnen über das Gesicht, weil sie so froh sind, dass es endlich wieder losgeht. Also das ist ein ganz tiefes Gefühl, was sie mit der schwäbisch-alemannischen Fasnacht verbinden. Und es ist ja auch so, dass man zwar in dasselbe Hes steigt, also so werden die Verkleidungen da genannt, aber wie genau die Fastnacht abläuft, also es gibt bestimmte Rituale, die eben immer wieder auftauchen, aber es gibt natürlich auch die freie Fastnachtsformen und man weiß auch nie genau, was geschehen wird. Es ist wie ein Rahmen, den man kennt, aber was genau innen drin passiert, ist jedes Mal anders. Und es geht auch ganz viel um diese Gemeinschaft, um das Zusammenkommen. Und ich glaube, gerade dieses in der Gruppe verschmelzen auch mit den anderen und dieses Gefühl von Identität erfahren und auch Zugehörigkeit ist etwas ganz Besonderes, weil es ist wie der Alltag, aber auf den Kopf gestellt. Plötzlich ist alles ein bisschen anders, alles ein bisschen lustiger, alles verändert, aber auf eine positive Art verändert.
Wenn wir jetzt keine Corona-Pandemie hätten, wie muss ich mir denn da vorstellen, wie ein Narr in seiner Zunft in diesen Tagen fastnachtstechnisch unterwegs wäre?
Ja, also zunächst muss man festhalten, dass es natürlich überall anders ist. Also ich könnte jetzt so einen idealtypischen Ablauf kurz darstellen, aber tatsächlich gibt es so viele verschiedene Bräuche und Rituale und Verschiedenartigkeiten, dass man das so gar nicht sagen kann. Ganz grob kann man aber sagen, die schwäbisch-alemannische Fastnacht beginnt am 6. Januar und da sind ganz typisch zum Beispiel Lärmbräuche. Also dann ist es so, dass da Peitschen geknallt werden in den verschiedensten Orten, da werden Glocken geschellt ganz laut und da gibt es so auch Bräuche wie zum Beispiel das Abstauben. Da sind dann meistens Männer in schwarzen Zylinder und Frack unterwegs mit so einem Köfferchen, gehen dann in die Haushalte rein und stauben praktisch die Masken und Häse ab. Und es ist alles so eine Art Begrüßung der Fastnacht. Man weiß, jetzt beginnt die närrische Zeit. Und dann vergehen ein paar Wochen, wo es dann immer wieder Veranstaltungen gibt, viele auch frei, also in Wirtshäusern zum Beispiel. Es finden eben kleine Treffen statt. Und so richtig los geht es am schmutzigen Donnerstag. Und jetzt wird der Berliner oder der Norddeutsche denken, kommt es jetzt von Schmutz, bewerfen sich die Leute mit Dreck. Aber tatsächlich kommt es von schmalzig, im Dialekt Schmotz. Und das liegt daran, dass traditionell an diesem Tag sehr viel gebacken wurde, ganz viel Schmalzgebäck gebacken wurde. Und das ist bis heute so.
Das sind die Fastnachtskrapfen.
Genau, die Fastnetzküchlen, genau. Und an diesem Tag geht es vor allem darum, die bürgerliche Ordnung außer Kraft zu setzen. Und das ist so, dass es zum Beispiel Rathausstürme gibt, ganz viele. Da gehen dann die Narren ins Rathaus, setzen den Bürgermeister symbolisch ab und der muss ihnen dann einen Schlüssel überreichen. Das ist sozusagen eine Überreichung der Macht an die Narren. Und damit beginnt dann die närrische Zeit. Und die geht von eben diesem schmutzigen Donnerstag 5 Tage bis zum Fastnachtdienstag und endet dann am Aschermittwoch. Am schmutzigen Donnerstag ist es auch so, dass die Schüler oft befreit werden von der Schule. Also auch da gehen die Narren in die Schule und befreien die Schüler. Und es werden auch überall Narrenbäume aufgestellt. Das ist so ganz symbolisch, jetzt ist eine närrische Zeit und jetzt regieren die Narren.
Die sehen so aus wie diese Maibäume, nur mit einem Tannenbaum obendrauf.
Genau, es sind so ganz lange, skurrile Bäume. Also die haben ganz langen Mast, die werden dann eben so zusammengesetzt und ganz oben ist dann so ganz wenig Grün, so eine Tanne und die sind dann behängt mit ganz vielen bunten Fähnchen und Bändern und es sieht schon skurril aus und die sind dann ganz lang und hoch und ragen über den Ort hinaus. Das ist ganz typisch. Und dann ab dem Zeitpunkt gibt es wirklich sehr viele Veranstaltungen, es gibt alles Mögliche, es gibt Narrenumzüge, es gibt Tänze, es gibt zum Beispiel in Schönberg eine Polonaise, wo über 600 Narren sich an Würsten festhalten und sich drehen und wenden und es sieht aus wie ein riesiges Chaos, aber es ist also auch sehr, sehr schön, es sind wunderschöne Kostüme, es ist ein richtiges Highlight. Es gibt Orte, wo dann Leute sich in Zuber setzen und einen Fluss runterfahren, so in selbstgebauten Booten und dann auch ins Wasser springen oder in eiskalte.
Bei diesen Temperaturen?
Ja, genau. Und zwar ohne Neoprenanzüge, gerade auch in Munderkingen. Also Munderkingen gibt es einen Brauch, wo die in den Brunnen hüpfen und zwar wirklich in den eiskalten Brunnen und der ist auch nicht vorgewärmt. Das ist auch sehr beeindruckend. Und die beiden Hauptfeiertage sind dann eben Fastnachtsmontag und Fastnachtsdienstag. Und da finden eben die meisten Ereignisse statt. Und am Aschermittwoch gibt es dann hier und da auch noch Bräuche, wo man sich von der Fastnacht verabschiedet. Es gibt dann zum Beispiel die Geldbeutelwäsche, wo dann Leute eben ihre Geldbeutel nehmen, so im Zylinder, und die dann waschen und weinen, dass die närrische Zeit jetzt vorbei ist. Also so ein bisschen kann man sich das vorstellen.
Können Sie das beschreiben, was das ist, dieses Gefühl? Was das den Menschen gibt, warum die da mitmachen und dem entgegenfiebern?
Ja, also wenn man nicht gerade ein Weihnachtsflüchtling ist, dann kann man das vielleicht so ganz leicht damit vergleichen, wie es ist, wenn man vielleicht Lieder aus der Kindheit hört oder wenn man den Geruch von Plätzchen riecht oder vielleicht auch das Gefühl, wie wenn man von einer ganz langen Reise nach Hause kommt. So ungefähr, es ist Fastnacht, ist vor allem ein Gefühl, und das sagen auch die Narren immer wieder. Es gibt natürlich diese Rituale von außen, aber sie alle dienen eigentlich dazu, dieses Gefühl auszulösen. Ja, also es ist wirklich schwierig zu beschreiben, ein Gefühl zu beschreiben, aber ich glaube, es hat sehr viel mit Vertrautheit auch zu tun und auch mit dem Gefühl, aufgehoben zu sein und geborgen zu sein.
Und bekannt aus der schwäbisch-alemannischen Fastnacht ist in den Nachrichten immer, Sie sagten es bereits, das sind diese Maskenlarven und diese Vollverkleidung. Diese Masken, darüber haben wir auch schon gesprochen, die sind ja vererbt, die sind ja ganz besonders. Und das ist ja auch Teil dieses immateriellen Kulturerbes, dass man die irgendwie von Hand arbeiten muss. Hab ich das richtig verstanden?
Ja, teilweise. Also viele Masken sind tatsächlich von Hand geschnitzt. Es gibt Orte, da werden sie tatsächlich selber geschnitzt. Dann die allermeisten haben einen Maskenschnitzer, wo sie die Masken herbeziehen. Im schönsten Fall, sage ich mal, sind die vollkommen selber per Hand hergestellt. Es gibt aber auch Verfahren, da werden die vorgefräst und dann aber tatsächlich von Hand nachgeschnitzt.
So, und jetzt habe ich aber eine Narrenzunft, die haben alle Plastikmasken auf. Ist das sozusagen dann auch immaterielles Kulturerbe oder ist das zugelassen? Bekommt so eine Narrenzunft dann auch das Logo der UNESCO für ihre Webseite?
Das Logo wird ja von der deutschen UNESCO-Kommission vergeben. Und wie Sie das sehen, also das muss die deutsche UNESCO bei sich klären. Wir würden dafür auf jeden Fall keine Empfehlung geben. Weil ich denke, dass gerade dieses Maskenschnitzen und auch diese Holzmaske, dass eben eine Holzmaske ist, eben zu dem Brauch dazugehört. Das wurde auch schon immer so gemacht. Also ich befürchte, dass es auch eben kommerzialisiert werden könnte und dass eben die schwäbisch-alemannische Fastnacht dann zu einer Art Event verkommt. Also eine Gefahr wäre auch, dass plötzlich jeder dieselbe Maske trägt in jedem Ort, weil es einfach billiger ist, Plastikmasken zu kaufen. Also tatsächlich sehen wir so eine Entwicklung nicht sehr gern.
Das ist jetzt im Prinzip ein Kriterium, nach dem Sie eine Auszeichnung empfehlen würden. Gibt es noch andere? Es gibt ja auch ganz raffinierte Kostüme. Gibt es da so ein paar Kriterien, wo Sie sagen, das ist für uns schon so ein bisschen der Wesenskern von dem Ganzen?
Ja, es gibt ein paar wichtige Merkmale. Ich würde aber nie sagen, wenn das und das und das nicht zutrifft, gibt es keine Empfehlung, sondern das muss man natürlich auch individuell immer prüfen und abwägen. Es gibt so ein paar typische Merkmale der schwäbisch-alemannischen Fastnacht, die eigentlich immer wieder vorkommen. Zum einen fängt die schwäbisch-alemannische Fastnacht am 6. Januar an. Anders als jetzt zum Beispiel der rheinische Karneval, der ja am 11.11. beginnt. Ganz zentral für die schwäbisch-alemannische Fastnacht ist auch eine Ortsgebundenheit, eine Ortsverbundenheit. Also, dass auch spezifische Rituale am Ort selber stattfinden, weil das ja auch diesen identitätsstiftenden Charakter hat. Dann ist es natürlich immer schön, wenn es Handwerk vor Ort gibt, aber es ist auch nicht zwingend nötig. Viele besorgen sich dann die Masken zum Beispiel aus der Region. Das sind so Kriterien, die wichtig sind.
Und jetzt gibt es dieses Projekt, für das Sie einen Antrag gestellt haben. Wozu ist dieses Projekt wichtig? Gibt es da Bedarfe oder was ist dabei zu klären?
Na, ich denke, bis jetzt wurde vor allem über die Akteure gesprochen, nachdem eine kulturelle Ausdrucksform immaterielles Kulturerbe geworden ist. Und wir wollen mit den Akteuren sprechen. Also wirklich auch herausfinden, was geht eigentlich in deren Köpfe vor? Gibt es Konfliktpotenzial? Welche verschiedenen Meinungen gibt es? Gerade weil ja auch so viele Menschen schwäbisch-alemannische Fastnacht feiern, glaube ich, es ist auch sehr wichtig zu schauen, was sind denn überhaupt so die Wünsche und Erwartungen von den Akteuren selber auch?
Gibt es, ich kann mir gar nicht vorstellen, was ein Konfliktpotenzial sein kann. Können Sie da mal ein Beispiel geben?
Naja, also das wollen wir gerade rausfinden. Aber zum Beispiel, also die allermeisten Leute freuen sich natürlich über die Auszeichnungen, aber es gab auch so Aussagen wie, wieso denn jetzt Kulturerbe? Wir sind doch kein Gebäude wie der Machu Picchu oder ja, oder andere von diesen Weltkulturerbestätten, die man so kennt. Einfach weil die Leute auch vielleicht gar nicht verstehen, was genau immaterielles Kulturerbe ist. Und da würde man dann ganz klar auch einen Handlungsbedarf sehen, dass es eben eine breitere Aufklärung, also dass praktisch eine breitere Aufklärung stattfinden muss.
Was das ist. Dann machen Sie es doch mal hier. Was ist denn immaterielles Kulturerbe im Unterschied zum UNESCO-Weltkulturerbe?
Also es gibt materielles Kulturerbe. Das kommt in Formatäre, sind Dinge, die man konkret auch anfassen könnte. Also sowas wie Gebäude oder Naturstätten. Dann gibt es immaterielles Kulturerbe. Und das sind vor allem Wissen, Können, Fähigkeiten, also Dinge, die sich leicht verändern können auch. Und dann gibt es da mehrere Listen. Es gibt einmal eine Weltliste für materielles Kulturerbe und das sind so die ganz bekannten Städte, wie zum Beispiel der Taj Mahal oder der Machu Picchu eben. Und dann gibt es eine internationale Liste und auch eine nationale Liste für das immaterielle Kulturerbe. Und die Schwäbisch-Alemannische Fastnacht ist auf der nationalen Liste.
Und an diesem immateriellen Kulturerbe wollen Sie jetzt forschen und dokumentieren. Was wird denn in den nächsten 3 Jahren dabei passieren?
Genau, also Ziel des Projekts ist eine Dokumentation über den Umgang mit und auch die Auswirkung von immateriellen Kulturerbe in der Praxis. Und das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, das ist ein Unterfangen, das es bisher so noch nie gab. Also das ist praktisch ein Pionierprojekt, wo eben die Fastnachtsakteure und auch andere Bewerber und Trägergruppen direkt davon profitieren können, von diesen Erfahrungen. Es sollen verschiedene Dinge entstehen. Einmal eben ein Podcast mit den Akteuren, weil es ist ja so, ich möchte nicht nur über die Akteure sprechen und deren Erkenntnisse in ein Forschungsprojekt verewigen, sondern ein Ziel ist auch, dass die Akteure selber gehört werden und sich auch selber gegenseitig hören. Deswegen finden parallel neben diesen Interviews und den Forschungen an der Dokumentation eben auch ein Podcast statt. Ganz am Ende des Projekts steht eben eine Publikation, wo eben auch andere Institutionen, Bewerber, aber auch die Akteure selbst eben direkt davon profitieren können, von diesen Erkenntnissen. Es ist eine Website entstanden, wo man praktisch über das immaterielle Kulturerbe aufklärt. Und es sollen auch Tagungen stattfinden, wo direkt die laufenden Erkenntnisse dargestellt werden und wo auch vielleicht mögliche Konfliktfelder oder Problemfelder besprochen werden können. Es soll einfach so ein Austausch stattfinden.
Was können denn Problemfelder sein? Ich habe im Vorfeld gelesen, es geht auch um eine Auseinandersetzung mit der Politik zum Beispiel. Was können denn Problemfelder sein in diesem Bereich?
Also ich kann mir vorstellen, wenn man die Akteure fragt, was sie von der Listung erwarten und davon Schutz gesprochen wird, da ist zum Beispiel solche Dinge auch gemeint, wie administrative Hürden überwinden. Zum Beispiel sind die Sicherheitsauflagen immer strenger geworden in den letzten Jahren, was auch Umzüge betrifft. Und viele Akteure erhoffen sich da vielleicht auch Hilfe, gerade durch das immaterielle Kulturerbe. Es kann sein auch, dass der ein oder andere Verein sich vielleicht auch Förderungen erhofft, gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie. All diese Dinge kann ich mir vorstellen, dass aus den Reihen der Akteure kommt.
Wovon möglicherweise auch künftige Bewerber für die deutsche Liste des immateriellen Kulturerbes profitieren können.
Genau. Gerade auch von diesen Erfahrungen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da neue Bewerber auch profitieren können, weil sie auch sehen, welche Diskurse werden da losgetreten und was sind auch die Erfahrungen ihrer eigenen Gruppe.
Dann bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Das war ein Podcast über ein Dokumentations- und Forschungsprojekt zur Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht, die in diesen Tagen stattfinden würde, leider Corona-bedingt ausfällt. Ich möchte dieses Gespräch aber nicht beenden, ohne den Hinweis darauf, dass Sie alle Angebote der Kulturstiftung der Länder zu Informationen über uns auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und auch auf Spotify und iTunes finden. Und Ihnen, Frau Peredes, wünsche ich bei dem Projekt gutes Gelingen und danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank auch meinerseits, Herr Mück, dass ich da sein durfte.